du nicht machen. Ja, vielen Dank. Es ist schön, hier zu sein. Ich bin immer etwas aufgedeckt hier in Remscheid, weil die Bühne so hoch ist. Und auch weil hier so Druck aufgebaut wird, von wegen neue Richtung und Entscheidungen und so schwere Sachen. Genau, schön hier zu sein. Ich fand das hier das letzte Zeugnis, ich weiß deinen Namen nicht, aber es fand ich Hammer. Ich glaube, das ist genauso. Wir brauchen mehr Mutproben für Jesus. Also mehr zu sagen, hey, das ist hier ein Verein, wo Mutproben passieren, ne? Wo man sagt, hey Jesus, was geht als nächstes, finde ich total stark. Super. Genau, ich sag kurz was zu meiner Person. Ich heiße Hans, komme aus Münster, nicht aus Celle, wie man vielleicht fälschlicherweise hätte verstehen können. Ich heiße wirklich Hans. Es gibt Leute, die sagen, ist das dein Spitzname? Nein, ist es nicht. Wir haben heute Morgen beim Frühstück bei Familie Günther über Spitznamen gesprochen. Und das waren keine guten Ideen, die da kamen. Also falls ihr irgendwas von Wolfgang hört, glaubt ihm kein Wort. Aber Wolfgang hat hier sowieso einen Ruf weg, glaube ich, ne? Was Spitznamen anbelangt. Ein kleines Imageproblem, genau. Ja, ansonsten, ich komme aus einer wunderschönen Stadt, aus Münster, sagte ich bereits, bin aber nicht dort geboren. Ich wurde geboren vor vielen, vielen Jahren in Rumänien, genauer gesagt in Siebenbürgen oder auch Transsilvanien. Meine Familie ist dann da ausgewandert, 1981, das heißt, ich bin schon älter als 81, nein, ist da ausgewandert, weil der Präsident dort ein böser Mann war. Und wir sind ins Münsterland gezogen. Und seitdem lebe ich dort. Ich wollte in die große, weite Welt, wollte Karriere machen. Es hat aber nicht geklappt, weil wir eine Jesus-Freaks-Gruppe gegründet haben. Und da hat es mich festgehalten. Und ich finde, hier Remscheid ist vielleicht so die zweitbeste Gemeinde der Welt, weil die beste ist natürlich Münster. Aber wenn ich in Remscheid wohnen würde, wäre ich, glaube ich, auch hier. Das sage ich ohne zu schleimen, sondern weil ich mich hier echt wohlfühle. Es ist schön, auch altbekannte Gesichter immer wieder zu sehen. Ein paar ehemalige Ennepetaler heute gesehen, das freut mich auch sehr. Ja, schön. Es ist schön, hier zu sein. Ihr habt vielleicht schon gehört, es gibt Veränderungen bei den Jesus Freaks. Da fragt man natürlich immer, auch wenn man vor Ort ist, was geht mich das an? Ja, es geht halt jeden was an, weil man ja Teil eines großen Ganzen immer ist. Und wenn ihr in den letzten Jahren nichts gemerkt habt von Jesus Freaks Deutschland oder von Auswirkungen, würde ich sagen, ist genau das Problem. Dass man nichts gemerkt hat. Und es wäre schön, wenn wir wieder was merken würden. Und genau, es gab da ein bisschen spannende Zeiten mit viel Dynamik in der letzten Zeit. Und ja, wer seinen Mund weit aufmacht, muss dann damit rechnen, auch Verantwortung zu übernehmen. Und so hat es mich da mitgetroffen. Ihr könnt da gern für beten, dass das in eine gute Richtung geht. Wir werden in 3 Wochen ein Visionswochenende machen, wo wir gesagt haben, wir laden halt neben dem erweiterten Leitungskreis oder alten Leitungskreis, den es gab bisher, noch Menschen ein, die in der Jesus-Freaks-Bewegung eine prägende Rolle einnehmen, weil sie einfach Multiplikatoren sind, weil sie Einfluss auf Leute nehmen. Und wir wollen da zusammen vor Gott stehen und wollen ihn bitten, dass er uns zeigt, wie es in nächster Zeit weitergehen soll. Nicht, weil wir keine Ideen haben, sondern weil wir uns wünschen, dass Gott in unsere Ideen reinkommt und das mit Leben füllt. Und ihr könnt da gern mit für beten. Jetzt würde ich noch kurz für die Predigt beten und dann werde ich euch was aus Gottes Wort erzählen. Herr, ich danke dir, dass du hier bist, weil du es zugesagt hast, weil es dein Versprechen ist, wo 2 oder 3 in deinem Namen zusammen sind. Da bist du mitten unter ihnen. Und ich danke dir für diese Gemeinde hier in Remscheid, dass es ein Ort der Hoffnung ist, dass es ein Ort ist, wo Menschen zusammenkommen, um etwas von dir zu hören, um dich zu erleben, um deine Stimme zu hören. Und ich bete echt, dass das jetzt passiert, dass du meine Predigt lebendig machst, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du Herzen ansprichst, dass du ins Leben von Menschen einsprichst und dass du Menschen tröstest und aufrüttelst und auferbaust. Amen. In diesem Sommer hatte ich keine besondere Idee, was ich machen soll, urlaubstechnisch, und ich bin einfach losgefahren und bin so, weiß nicht, so 3000 Kilometer einmal so durch Deutschland so rumgefahren, habe ein bisschen schöne Orte gesehen, rumgechillt und ganz viele Leute besucht, Gemeinden auch besucht, und habe so insgesamt mitgekriegt, also hier in Remscheid läuft es natürlich super, ne? Aber insgesamt ist es schon so, dass es nicht immer super läuft. Also ich habe viele Gemeindeleiter kennengelernt oder Menschen aus Kirchen, die sagen, ach irgendwie keine Ahnung. Eigentlich haben wir die beste Botschaft der Welt. Wir haben eine freimachende Botschaft. Wir haben einen Gott, der sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und vielleicht gab es noch nie so viele mühselige und beladene Menschen wie heutzutage in unserer Gesellschaft. Menschen, die echt müde sind und kaputt und die sagen, boah, ich muss so viel arbeiten oder ich mache mir so viele Sorgen. Und man könnte meinen, unsere Gemeinden, die würden irgendwie überquellen mit Menschen, weil die alle sagen, ja, ich muss da hingehen, weil das ist ja ein Ort, wo ich Ruhe finde und ich brauche Ruhe. Und das hat mich echt beschäftigt. Ich habe mich gefragt, hey, woran liegt das, dass diese Rechnung nicht aufgeht, weil ich wünsche mir das so sehr. Und ich glaube, viele von euch, ihr wünscht euch das auch, dass ihr sagt, ja klar, wir haben doch etwas weiterzugeben, etwas, was unser Leben reich macht, was es besonders macht. Hey, wir leben mit Gott. Gott hat eine Tür für uns aufgemacht und wir haben irgendwie eine neue Welt kennengelernt mit Gott. Das ist der Hammer. Und irgendwie geht die Rechnung nicht auf. Und ich habe mich gefragt, woran es liegt und ob es vielleicht auch an mir liegen könnte oder ob einfach alle Menschen doof sind. Und ich glaube, es liegt nicht daran, dass alle Menschen doof sind, sondern es liegt vielleicht daran, dass Gott Dinge zu uns sagt und mit uns Gemeinschaft haben möchte und mit uns reden möchte, wir das aber gar nicht mitkriegen. Und ich will euch eine Geschichte näher bringen von einem jungen Mann aus der Bibel, bei dem das genauso war. Der hat das gar nicht mitgekriegt, dass Gott da ist und mit ihm reden will. Und wir lesen, also es ist eine alte Geschichte, deswegen steht im Alten Testament, Richter 6, und ich lese ab Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra, die gehörte Joasch, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er im Berge vor Midian. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach, ach mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns das dann alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hand Midians gegeben. Also wir hören aus dieser Geschichte so ein paar Sachen heraus. Also es gibt offensichtlich eine Situation, die nicht so cool ist. Es gibt Feinde, die sogenannten Midianiter hier. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, dieses Volk, die Stämme Israels, die abzuziehen. Die haben sich gedacht, die machen wir fertig, den klauen wir ihre Ernteerträge, den machen wir das Leben schwer. Und der Gideon ist ein junger Mann und seine Beschäftigung ist irgendwie Weizen dreschen in der Kälte. Also ich habe kein Theologie studiert, aber ich verstehe so viel, dass das irgendwie nicht so ganz stimmt. Also in der Kälte Weizen dreschen, Kälte ist glaube ich was für Wein machen und da drischt man kein Weizen. Also irgendwas läuft da schief. Scheinbar muss der Gideon sich verstecken oder was auch immer. Aber er arbeitet, er hat zu tun. Und ich glaube, es ist keine coole Situation insgesamt, wenn jemand zusehen muss, dass er einen Teil der Ernte vor Feinden in Sicherheit bringt. Das ist irgendwie etwas, was keiner gerne möchte. Aber Gideon macht es natürlich, weil er weiß, wenn ich jetzt irgendwas verstecken kann, dann ist das sicher, wenn die Feinde kommen. Das ist so die Voraussetzung, in der wir uns gerade befinden, dass dieser junge Mann arbeitet und er ist konzentriert auf seine Arbeit. Ich weiß nicht, wie lange oder wir wissen nicht, wie lange der Engel des Herrn dort schon gesessen hat und ihm zugesehen hat. Vielleicht schon eine längere Zeit. Und irgendwann merkt es der Gideon. Und er sieht auf und dieser Typ, keine Ahnung, ob der ihn sofort als Engel des Herrn oder ist der Herr persönlich oder keine Ahnung, vielleicht denkt er, was ist das für ein Typ? Der begrüßt ihn mit, der Herr mit dir, du streitbarer Held. du streitbarer Held. Ich weiß nicht, ob du schon mal so begrüßt wurdest, du streitbarer Held. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man sich gerne streitet. Das heißt vielleicht, dass man mit dir gut einen Konflikt austragen kann, dass du irgendwie Rückgrat hast, dass du ein starker Typ bist. Mich hat schon mal jemand so begrüßt und ich fand das echt unangenehm. Ich habe gesagt, ey, pst, lass das. Wenn das andere mitkriegen, das ist peinlich. Hans, du streitbarer Held. Blödsinn. Ich fühle mich überhaupt nicht so. Ich kann das gut verstehen. Gideon fühlt sich auch nicht so. Er sagt, willst du mich verarschen? Der Herr mit mir, du streitbarer Held. Ich muss mich hier verstecken. Ich muss einen Teil der Ernte in Sicherheit bringen. Und dann kommt jemand und sagt, hey, du starker Typ. Wow. Das ist nicht fair. Das ist nicht cool. Und er sagt, ja, wo ist denn der Herr mit uns? Wo ist der Herr mit uns? Was macht denn der Herr für uns? Ja, früher, ich habe Geschichten gehört. Da ging es noch ab. Aber jetzt, guck dich mal um. Es läuft nicht. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der Jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du Midian schlagen sollst wie einen Mann. Also wir lernen noch ein bisschen mehr über Gideon kennen. Also er gehört zum Stamm Manasse, einer von 12 Stämmen in Israel. Und ich würde mal behaupten, nicht gerade der Stamm, der ganz vorne mit dabei war. So nicht ganz vorne in der Nahrungskette, Manasse. Man hört nicht so oft davon. Und aus Manasse sagt er, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse. Also seine Familiensippe, ja, die sind so, da hat man wahrscheinlich gesagt, komm, die sind auch noch mit dabei. Ne? Die hatten wahrscheinlich auch nicht so viel Schafe und Rinder und keine Ahnung. Also ja, es war jetzt nicht so die angesehenste Familie. Immer gesagt, ach komm, so, ne? Vielleicht so die Flodder so oder so, keine Ahnung. Und Gideon, unser Typ hier, ist der Jüngste aus der Familie. Das heißt, er hat in dieser Familie gar nichts zu melden. Der Jüngste hat nichts zu melden. Der muss da seine Aufgaben machen und dann ist gut. Er wird kein großes Erbe antreten. Das war damals so. Die Jüngsten, die waren halt die Jüngsten. Die Erstgeborenen, das waren die Richtigen. Die hatten was zu sagen, aber die Jüngsten, ja, die waren halt auch noch da. Und Gideon ist sich seiner selbst bewusst, also kein starkes Selbstbewusstsein zu sagen, ich komme aus dem Stamm Manasse, meine Familie ist das geringste Geschlecht im Stamm Manasse und ich bin der Jüngste aus dieser Familie. Und du erzählst mir jetzt, ich soll in meiner Kraft gehen. Herzlichen Dank. Läuft bei mir. Die Voraussetzungen sind nicht so die besten. Und vielleicht kennst du das von dir, dass du denkst, ja klar, ich glaube irgendwie an Gott, den Gott meiner Väter oder keine Ahnung, von dem mir meine geistlichen Väter erzählt haben, aber wo ist er denn? Also ganz ehrlich, ich bete und die Dinge passieren nicht, ich arbeite und muss mir Sorgen ums Geld machen, ich ernähre mich gesund und werde krank, also irgendwie, was ist denn los? Ich erzähle Leuten von Jesus und ich werde ausgelacht. Oder keine Ahnung, ne? Freunde, die an Jesus glauben, hören auf, an Jesus zu glauben. Und in diese Situation hinein, das finde ich so geil, spricht Gott zu uns. Und was wir hier rauslesen ist, dass Gott da ist. Gott ist da, wenn du arbeitest und Gott ist da, wenn du ihn nicht siehst. Gott ist da, wenn du gebeugt mit dem Blick nach unten Weizen dreschen musst in der Kälte. Wenn du Dinge machen musst, die bescheuert sind. Wenn du Dinge machen musst, die keinen Spaß machen. Wenn du zusehen musst, dass du irgendwie dafür sorgst, dass du über die Runden kommst. Wenn du keine Zeit hast für alles super, dann ist Gott da. Dann sitzt Gott da und er wartet und er redet. Und vor allen Dingen begrüßt er dich mit du streitbarer Held, du starke Heldin, du Person mit Rückgrat. Du hast es drauf. Und auch wenn wir uns veräppelt fühlen, vielleicht bei dieser Vorstellung, Wenn du denkst irgendwie, ja, also ist ja schön mit Gideon, aber mich begrüßt Gott nicht mit du streitbarer Held. Doch, er tut es. Das ist durch die Augen Gottes gesehen, wer du bist. Durch Gottes Augen bist du eine Person, wo er sagt, ich werde dir deine Feinde in die Hand geben. Ich will mit dir, ich habe einen Plan für dich. Und ich bin da und ich sehe dich arbeiten, ich sehe deine Mühe, ich sehe deine Not. Die Geschichte geht weiter. Gideon aber sprach zu ihm, habe ich Gnade vor dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Also langsam riecht er den Braten und denkt, naja, vielleicht habe ich hier doch gerade eine total abgefahrene Geschichte, die ich gerade mit Gott erlebe. Geh nicht fort, bis ich wieder zu dir komme und bringe dir meine Gabe und lege sie vor dir hin. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und richtete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuerte Brote von einem Scheffel Mehl und legte das Fleisch in einen Korb, tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm hinaus unter die Eiche und setzte es ihm vor. Der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die Brote und lege es auf den Felsen hier und gieß die Brühe darüber. Und er tat es. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Was macht Gideon, als er bemerkt, hey, irgendwie ist Gott hier? Er macht das, was ganz viele von uns tun. Er fängt an, irgendwas für Gott zu machen. Er beschäftigt sich. So geht es uns ja auch oft, ne? Also wenn wir denken, ja, irgendwie Gott ist hier, was machen wir dann? Ja, wenigstens Lobpreis. Ja, mach irgendwas oder bete oder lies mal ausnahmsweise in der Bibel oder keine Ahnung. Gott ist da, also mach was für Gott. Und das macht Gideon auch. Also er ist vielleicht so geprägt, er hat gesagt, okay, wenn es Gott ist, muss ich jetzt was tun? Und er schlachtet ein Tier, er macht einen leckeren Braten, er bereitet ein Festmahl zu für diesen Menschen, um ihm Ehre zu geben. Das ist echt ein Riesenopfer, weil dem Volk geht es nicht gut, die haben Hungersnot. Der könnte das eigentlich ganz gut selber essen mit seiner Familie, die hätten eine Riesenparty. Und was macht er? Er berührt es und es wird vom Feuer verzehrt. Das ist kein gutes Zeichen. Feuer steht für Gericht, es wird kaputt gemacht. Es hat keinen Bestand in der Gegenwart Gottes. Das, was Gideon aus eigener Kraft macht, was er macht vielleicht, um Gott zu dienen, Gott zu gefallen, sagt Gott, hey, das brauche ich nicht. Darum geht es doch gar nicht. Entspann dich mal. Du musst hier nicht überlegen, boah, was muss ich alles für Gott tun, damit das doch irgendwie funktioniert mit meinem Leben, mit Gott. Die Antwort ist erstmal nichts. Erstmal musst du nichts tun. Gleich kommt noch mit diesem Kaliber, also das geht noch weiter. Die Geschichte hat nämlich einen Haken. Aber erstmal müsste er eigentlich nichts tun. Denn ganz ehrlich, seine Berufung, die hätte sich nicht verändert, wenn er keine Ziege geschlachtet hätte. Das war jetzt nicht, der hat die Berufung vorher gekriegt. Und Gideon rafft es. Und als er nun sah, dass der Engel des Herrn war, sagte er, ach Herr, fürwahr, ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Und ich habe schon gesagt, das ist so eine Situation, also die kenne ich von mir, dass ich irgendwie denke, ja, wenn Gottes Gegenwart da ist, dann muss ich ja irgendwas tun, dann muss ich irgendwas machen. Das ist so eine krasse Lüge, dass wir darauf reinfallen, dass wir denken, wir könnten Gott irgendwie besser gefallen als ohnehin schon. Du gefällst Gott. So wie es ist, auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst. Und Gideon, der jetzt die Aufgabe hat, das Volk aus der Hand des Feindes zu befreien, eine Riesenaufgabe, der wird auf einmal mit einer Situation konfrontiert, die er sich vorher wahrscheinlich gar nicht hat vorstellen können. Und zwar redet Gott nochmal zu ihm. Und in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße nieder den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, und haue um das Aschera-Bild, das dabei steht, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe des Felsens einen Altar nach dem vorgeschriebenen Ordnung. Was ist denn da passiert? Gideons Vater, der zum Volk Gottes gehört, hat in seinem Garten oder irgendwo in der Nähe, wo er wohnt, ein Götzenbild aufgerichtet. Und zwar mindestens zwei, eins vom Baal und eins von der Aschera. Und der Baal ist ein Gott der Naturvölker dort gewesen, der Völker, die dort lebten, auch der verfeindeten Völker. Und Baal war der Gott für Fruchtbarkeit. Das heißt, zum Baal hat man gebetet, damit die Ernte gut wird, damit man gut versorgt ist, damit alles in Ordnung ist, damit das Leben gut läuft. Und eigentlich hat das Volk Gottes ja geglaubt, dass ihr Gott, der Gott ihrer Väter, dafür verantwortlich ist. Dass der sie versorgt. Aber ich glaube, der Vater von Gideon, der hat gemerkt, das funktioniert nicht so ganz mit unserem Gott. Ich würde das ja gerne glauben, aber er versorgt uns halt nicht. Weil unsere Feinde sind stärker. Ich stelle mir mal nochmal so einen Fruchtbarkeitsgott in meinen Garten. Das kann doch eigentlich auch nicht schaden. Also wenn mein Gott es nicht bringt, dann bringt es vielleicht dieser Gott. Und die Aschera, das ist eine Göttin. Dreimal dürft ihr raten, wofür die zuständig ist. Fruchtbarkeit. Also hat sich gedacht, wenn der Baal es auch nicht bringt, dann vielleicht die Aschera. Also die Sicherheit zur Sicherheit. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Also wenn der versagt, habe ich immer noch einen anderen. Und diese Götzen hat Gideons Vater in seinem Garten aufgerichtet. Und das ist für Gott ein Problem. Gott mag das nicht. Und er sagt, Gideon, geh und zerschlage die Götzen, die dein Vater aufgerichtet hat. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht sein kann, dass manchmal in unserem Garten Götzen stehen, die unsere Väter aufgerichtet haben. Wo man sich vielleicht gar nicht mehr fragt, ist das normal oder ist das nicht normal? Nö, ist völlig normal, das steht da immer schon. Ich meine jetzt nicht Gartenzwerge, ne? Sondern ich meine die Sicherheit zur Sicherheit. Ja, natürlich versorgt uns Gott. Klar, kein Thema. Aber sei doch mal vernünftig. Mach was aus deinem Leben. Und es gibt immer Dinge, die man vernünftiger machen könnte. Meine Eltern haben mir irgendwann gesagt, ich soll mir mal die Haare schneiden, weil ich sonst keinen vernünftigen Job kriege. Als ich einen vernünftigen Job hatte und die Haare immer noch nicht geschnitten habe, haben sie gesagt, ich soll mal zusehen, dass ich heirate und eine Familie gründe. Weil es gehört ja so zum Leben dazu. Und also es geht jetzt nicht gegen Eltern, ne? Und gegen Sachen, die Eltern gut finden, sondern es geht um die Vorstellung davon, was ein erfülltes Leben ist, was ein sicheres Leben ist, was einem Sicherheit gibt. Und glaubst du tatsächlich, dass Familie Sicherheit bedeutet? Glaubst du tatsächlich, dass der Euro Sicherheit bedeutet? Glaubst du tatsächlich, dass ein Job, in dem es gerade gut läuft, Sicherheit bedeutet? Wir denken das manchmal. Weil es uns für einen gewissen Zeitraum auch Sicherheit geben kann oder ein Gefühl der Sicherheit. Aber wir kennen einen Gott, der sagt, ich will euer Versorger sein. Ich will der sein, der dir alles gibt, der deine Wünsche erfüllt, der für dich da ist. Glaub nicht, dass du Dinge, dass Gott dir bestimmte Dinge nicht geben kann und du dir deswegen Ersatzdinge anschaffen musst. Und ich glaube, man kann alles Mögliche zu seinem Götzen machen. Also ich will nicht sagen, dass es blöd ist, einen Beruf zu haben, ne? Und auch nicht, dass es doof ist, eine Familie zu haben. Echt nicht. Aber ich glaube, man kann diesen Dingen einen Wert geben und eine Erwartung da reinlegen, die dem nicht gerecht wird. Dass man vielleicht von seiner Familie etwas erwartet, was die Familie einem gar nicht geben kann und auch nicht geben soll. Und genauso auch mit anderen Dingen. Und darum geht es hier. Und ich habe mich schon gefragt, so, hey, was sind denn Götzen in meinem Leben, die ich, weiß nicht, die ich vielleicht einfach auch übernommen habe. Was sind Dinge, die mir wichtiger sind als Gott? Also wo hänge ich vielleicht an materiellen Dingen, an Geld? Und dann habe ich gemerkt irgendwie, boah, wir haben eigentlich selber auch schon ganz viele Dinge in unserem Leben aufgestellt, in unserer Generation, die total krass sind. Ich kann mich einen ganzen Abend in der Kneipe mit Leuten darüber unterhalten, wie man sich ernähren kann. Der eine sagt, ich esse keinen Industriezucker mehr. Der nächste sagt, ich esse gar keinen Zucker mehr, auch keinen Fruchtzucker. Der andere sagt, ich esse ohne Salz. Der nächste verzichtet auf Kohlenhydrate. Einer verzichtet schon seit der Geburt auf Gemüse, natürlich. Ja, keine Ahnung. Es ist der Hammer. Man kann so einen Kult ums Essen machen, natürlich auch, weil wir es uns leisten können, weil wir ja genug haben. Oder erzähl mal, dass du nicht ins Fitnessstudio gehst. Die Leute gucken dich an, als hättest du einen Dachschaden. Also zumindest in Münster. Hier ist es vielleicht anders. Du musst doch was für deinen Körper tun. Ja, ich weiß, machst mir ein schlechtes Gewissen. Ne? Aber es gibt so viele Dinge, die wir als Werte aufstellen in unserem Leben. Und was ich besonders krass finde, ist so, ich nenne es mal den Vernunftgötzen. Ja? Also, dass wir versuchen, alles mit unserem Intellekt zu verstehen, zu begreifen. Und da ist aber jemand echt böse, ne? Ja. Dass wir versuchen, alles mit unserem Intellekt zu verstehen und auseinander zu pflücken. Und dann auch gar keine Freude mehr daran haben, an den Dingen. Dass wir versuchen, Gott mit unserem Intellekt zu begreifen. Und das bisschen, was wir dann vielleicht begreifen, dann sagen wir ja, okay, das kann ja nichts sein. Und ich will dich heute ermutigen, dich auszustrecken nach Gott, zu sagen, Gott, ich sehne mich danach, dich zu hören, deine Stimme zu hören. Und sag du mir doch, welches die Dinge sind, die zwischen mir und dir stehen. Was sind denn die Dinge, die ich zu meinem Sicherheitsgötzen erhoben habe? Ich meine, es ist witzig, der Vater von Gideon hat zwei, in Baal und Asherah. Ich denke manchmal, ich habe viel mehr. Ich habe mir viel mehrere Sicherheitsgötzen aufgerichtet. Hey, soziale Netzwerke, ist der Hammer. Wenn du das nicht hast, heutzutage, dann bist du echt eine arme Wurst. Du brauchst viele, viele Freunde. Und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wir manchmal viel Kraft und Zeit darauf verwenden, in Dinge rein zu investieren, wo andere Leute sagen, das ist wichtig für dein Leben. Und dass wir dabei gar nicht bemerken, dass Gott da sitzt, dass Gott da ist und dass er zu dir redet. Dass er sagt, du starker, streitbarer Held, ich habe einen Plan für dein Leben. Ich will, dass du die Feinde besiegst. Ich will, dass du dir keine Sorgen mehr machen musst. Ich will dich versorgen. Ich will nicht, dass du unter der Mühe deiner Arbeit zusammenbrichst und mit Not irgendwas zur Seite schaffen kannst, sondern ich will dir Fülle geben. Ein erfülltes, gutes Leben. Und ich möchte echt jeden hier ermutigen und mich ganz zuerst wirklich zu sagen, hey, nimm deinen Frust, nimm dein Selbstmitleid, wenn vielleicht was da ist. Bring es in Gottes Gegenwart und sag, Gott, hier bin ich. Mit allem, was ich habe, mit allem Guten, was ich habe, aber auch mit den Dingen, die nerven. Und ich will damit rechnen, dass du in meinem Leben Raum einnimmst, dass du größer wirst. Und ich will Raum schaffen in meinem Leben. Und manchmal müssen wir, um Raum zu schaffen, Dinge wegtun. Manchmal müssen wir das eine oder andere mal rausschmeißen. Und müssen sagen, das ist zu groß geworden. Da hat sich zu viel angesammelt. Es kommt jetzt mal in eine Kiste und raus damit. Damit hier Platz ist, damit wir atmen können. Und das ist manchmal in der Wohnung so und in unserem geistlichen Leben ist es auch manchmal so. Es sammelt sich so viel an, wo man manchmal denkt, ja, ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr für Gott. Ich habe gar keine Zeit mehr, mich auf ihn einzulassen, sein Reden zu hören, in seiner Gegenwart zu entspannen. In seiner Gegenwart zu sein und nichts zu tun. Und wie ich eingangs sagte, zu erleben, was es bedeutet, dass Jesus sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ruhe wirklich zu erleben. Und das brauchen wir so sehr. Ich will euch mit reinnehmen in eine Gebetszeit. Und wir werden gleich auch noch Lobpreis machen. Und will dich ermutigen, auch die Zeit, wo wir noch Lobpreis machen, wirklich als, das sind gesungene Gebete, das sind Gebete, die wir singen. Das ist eine Zeit, wo du dich wirklich ganz bewusst auf Gott ausrichten kannst und sagen kannst, hey, ich will mich hier nicht ablenken lassen. Das ist meine Zeit mit Gott. Und ich will dich einladen, irgendwie mit mir zusammen zu beten und Gott auch recht zu bitten, dass er den Finger auf die Dinge legt in deinem Leben, wo er sagt, hey, das brauchst du gar nicht. Und das ist, du kannst dir keine Sicherheit davon erwarten. Ich will deine Sicherheit sein. Ich bete. Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass dein Wort Wahrheit ist und dass es über Jahrhunderte und Jahrtausende hinaus Bestand hat und aktuell ist. Ich danke dir für die Geschichte mit Gideon, dafür, dass du in dieser Geschichte auch zeigst, wie du uns siehst, wie du uns benennst. Dass dir egal ist, wo jemand herkommt, wie jemand gerade drauf ist, was für einen Job er hat, wie er sich fühlt. Sondern dass du uns echt mit anderen Augen siehst. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass du Raum in unserem Leben einnehmen möchtest, dass du unsere Sicherheit sein möchtest, dass du unser Versorger bist, dass du derjenige bist, der unserem Leben Reichtum gibt und Beständigkeit. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du dass du rumgehst, dass du zu jedem hier sprichst, dass du bei jedem anklopfst, dass du jedem zeigst, was das für ihn bedeutet, wo vielleicht Dinge sind, die einen Platz eingenommen haben, denen gar nicht zusteht, sondern dass es ein Platz ist, der dir zusteht. Und ich bitte, dass du uns den Mut gibst und die Entschlossenheit, das zu ändern, Dinge zur Seite zu schaffen, die dir im Weg stehen. Dass Raum für dich ist. Und Gott, da, wo du jetzt Menschen, die hier sind, gezeigt hast, wo du deinen Finger vielleicht auf eine Sache gelegt hast, wo du sagst, hey, das kannst du umhauen in deinem Leben, das kannst du rausschaffen, bitte ich, dass du Kraft gibst, dass du Entschlossenheit gibst, dass du den Mut gibst, das auch wirklich zu tun, klar Schiff zu machen, Entscheidungen zu treffen, Dinge zu verändern im Leben. In deinem Namen bete ich dafür. Amen. Ich möchte die Lobpreisbänder vorne bitten und dich, wie gesagt, dazu